Das ist der dritte Satz des Oboen-Konzerts in F-Dur von Johann Sebastian Bach. Burkhard Glätzner haben Sie gehört und den mitteldeutschen Bach-Konvent. Und damit sind wir auch schon bei dem Komponisten, um den es uns in den nächsten Minuten gehen soll. Vor 125 Jahren, da wurde in Berlin zum ersten Mal ein Bach-Fest gefeiert. 1901 war das. Und zu diesem Jubiläum zeigt jetzt das Bachhaus Eisenach, also das Bachhaus in seiner Geburtsstadt, eine Sonderausstellung mit dem Titel Ohne Berlin kein Bach. Und die zeigt sie hier im Berliner Dom. Und ich freue mich sehr, der Direktor des Bachhauses Eisenach, Jörg Hansen, ist jetzt bei mir im Radio 3 Studio. Ich grüße Sie, schön, dass Sie hier sind.
Guten Tag, Frau Herzog.
Ohne Berlin kein Bach, da habe ich aufgehorcht. Ich hätte eher gedacht, ohne Leipzig kein Bach, aber warum denn Berlin?
Ja, das sagte zur Eröffnung dieses ersten Bachfests 1901 in Berlin der Vorsitzende der neuen Bachgesellschaft, Hermann Kretzschmar. Kretzschmar war Musikprofessor in Leipzig, war Sachse. Und sagte wörtlich, ohne Berlin hätten wir heute keinen Bach mehr. Dass diese Bachfeste in Berlin einsetzen, darin kommt auch zum Ausdruck, dass Berlin an der Bachbewegung von jeher die größten Verdienste gehabt hat.
Das ist ganz interessant. Ja, also 1829 war ja diese, das wissen viele, diese folgenreiche Wiederaufführung der Matthäuspassion von Bach. Die hatte Felix Mendelssohn Bartholdy veranlasst. Das habe ich so gelernt, schon in der Schule. Ne? Damit wurde die Bach-Renaissance eingeleitet. Matthäus Passion war ja damals schon 80 Jahre vergessen gewesen. Aber Sie knüpfen ja schon viel, viel früher an, schon um 1800. Was war denn da los?
Ja, also zur Wiederaufführung der Matthäus-Passion 1829 bringen wir tatsächlich ein Exponat auch mit von der eines der Hefte, der Notenhefte, aus denen der Chor der Singakademie am 11. März 1829 sang. Eine sehr schöne Handschrift, man sieht auch Änderungen. Felix Mendelssohn, 20 Jahre alt, hat ja dirigiert und hat dann gewisse Sachen gekürzt, hat Harmonien verändert. Und das ist gerade, wenn man mal im Chor gesungen hat, lustig dann zu sehen, da sind natürlich die handschriftlichen Eintragungen der Sänger drin.
Also
das zeigen wir. Ach so, wir zeigen dann auch noch den Erstdruck der Matthäus-Passion. Der ist dann gleich 1830 erschienen. Das war ja eine Wahnsinnsaufführung, dreimal wiederholt, dann auch in anderen Städten. Und jetzt plötzlich wollten die Leute auch diese Noten gedruckt haben. Und Adolf Martin Schlesinger hat sie dann gedruckt. Und wir zeigen nicht nur den Druck, sondern auch das Dankesschreiben des späteren preußischen Königs, damals Kronprinzen, Friedrich Wilhelm IV., der die schöne Ausführung der großen Passion von Johann Sebastian Bach lobt. Aber Sie wollten ja wissen, wie es vorher war. Und das war alles schon kein Zufall, dass Mendelssohn es hier aufgeführt hatte. Es fängt eigentlich alles an mit einer Amalia von Preußen, die ja auch im Dom begraben liegt. Da gibt es gerade genetische Forschung, ob sie es tatsächlich ist, die in ihrem Sarkophag liegt. Dem will ich gar nicht vorgreifen. Aber Anna Amalia, die Schwester von Friedrich dem Großen, man vermutet, dass sie dabei war, als 1747 Bach in Potsdam konzertiert hat auf den Orgeln. Sie wurde eine Bachianerin, hat selber komponiert im Bachschen Stil. Da gibt es eine Kreisfuge von ihr, die könnte Bach nicht raffinierter geschrieben haben, und ließ sich eine riesen Hausorgel im Berliner Schloss bauen. Sie sammelte alles, was mit Bach zu tun hatte. Unter dem Einfluss ihres Musiklehrers Johann Philipp Kirnberg, da wurden Abschriften, Originalhandschriften gekauft, und dann kam dann nach ihrem Tod der Nachlass von Karl Philipp Emanuel Bach dazu. Die Staatsbibliothek hat das dann, damals Königliche Bibliothek, hat das dann immer weiter fortgesetzt, und das hat zur Folge, dass in Berlin 85% aller Bach-Autographe liegen. Die hat dann Mendelssohn zum ersten Mal katalogisiert, und dieser Katalog war dann auch die Grundlage für die erste Bach-Gesellschaft. Gesamtausgabe. Also wenn wir hier Bach-Werke-Verzeichnis wie eben 1053 lesen, das beruht noch auf dieser Zusammenstellung, die damals aus dem Berliner Autographen hervorgegangen ist.
Also in Berlin, das wird immer klarer, was Sie gerade erzählen, warum das hier so wichtig ist für die Wiederentdeckung von Bach. Anna Amalia, muss man ja sagen, da muss man ihr bescheinigen, dass sie visionär war geradezu, weil sie gesehen hat, was das für ein außergewöhnlicher Komponist war, ne?
Ja, und sie hat die Leute angesteckt. Es fanden ja dann schon ab 1791 regelmäßig wöchentliche Bach-Konzerte in der Berliner Singakademie statt. Sarah Levy, die Großtante Mendelssohns, war dort angestellte Cembalistin. Sie hat natürlich auch privat in Salons Musik gemacht. Sie soll nichts anderes gespielt haben als Bach.
Ich kann es verstehen, ja. Bach ist einer der ganz, haben wir eben schon festgestellt, einer der ganz, ganz wenigen, also eigentlich der einzige Komponist, vielleicht noch Mozart, ja, Mozart schon auch, der permanent die ganze Welt in Bewegung hält als ein einziger Komponist, weil er so weltumspannend, universal komponiert hat.
Ja, da kommen wir zum Kern der Ausstellung. Ja. Denn 1901, das war nicht irgendein Bachfest, es war das erste einer Reihe. Die Bachgesellschaft, es gab Vorläufer, also 1884 gab es eine mehrtägige Einweihung in Eisenach des Bachdenkmals mit Konzerten von Josef Joachim, das war ja hier der Gründungsrektor der UdK, damals Königlichen Hochschule für Musik. 1895 gab es ein Bach-Festival, also der Name ist schon von dort, des London Bach Choir, aber das waren Einzelereignisse. Und dann sagte Hermann Kretzschmar und wahrscheinlich auch Josef Joachim, der an beiden Veranstaltungen mitgewirkt hatte, wir machen das jetzt regelmäßig. Wir veranstalten jetzt regelmäßig Bachfeste an verschiedenen Orten, um Propaganda für Bach zu machen. Und als ersten Ort suchten sie sich Berlin aus. Und wenn man heute sieht, es gibt auf der Welt aktuell 72 mindestens Bachfeste, es kommt jede Woche noch eins dazu, bei mir, das von dem ich nichts wusste. Also das ist ein musikalischer Takt, der die Welt, ein Herzschlag, der die Welt regelmäßig jedes Jahr zum Erbeben bringt. Und da muss man sich umgekehrt mal die Zeitungsreaktionen angucken, die es 1901 auf das Bachfest gab. Also die Aufführung war in der Gedächtniskirche und in der Singakademie unter Siegfried Ochs, Josef Joachim und Georg Schumann, dem Direktor der Singakademie. Also die Konzerte selbst wurden sehr gelobt, aber dann die Frage gestellt, ist diese lärmende, Fieber bewegte und arbeitende Weltstadt das richtige Milieu dazu? Und ganz apodiktisch, das Verständnis Bachs setzt ein Studium voraus, das dem großen Publikum fehlt. Die Popularisierung Bachs hat also immerhin Grenzen, die zwar noch nicht erreicht sind, aber doch nicht so gar fern liegen, wie die Veranstalter des ersten deutschen Bachfests zu glauben scheinen. Ja, also ganz, da war noch Bach, der Lehrer, den man im Studium kennengelernt hatte, der stand im Vordergrund, dass der wirklich populär werden könnte. Das wurde komplett
eigentlich bezweifelt. Mehr eine Übung für Kontrapunktstudenten, ne?
Und heute ist das größte Bachfest in Malaysia. Also,
und die Leute pilgern überall hin und haben durchaus nichts studiert davon, sondern genießen das einfach, weil man das nämlich mit Bach eben einfach auch tun kann. Einfach genießen.
Es ist ein unglaubliches Phänomen und das macht auch demütig, ja.
Sie haben gerade schon ein paar Orte genannt. Die frühere Singakademie ist einer der Orte in Berlin, wenn es um die Bach-Renaissance geht. Was für andere Orte gibt es noch?
Die brandenburgischen Konzerte sind entstanden zur Aufführung in dem jetzt ja wieder aufgebauten Stadtschloss und sind da wahrscheinlich auch zum ersten Mal erklungen. Die beruhten ja auf einer Reise Bachs nach Berlin 1719. Da sollte ein Cembalo abholen, ist dann dem Markgrafen von Brandenburg begegnet und schickte ihm dann 3 Jahre später diese brandenburgischen Konzerte. Die waren übrigens in Bachs Autograph, damals auch 1901 im Roten Rathaus ausgestellt. Es gab damals 1901 dann eine riesige Ausstellung von Bach-Autographen. Man möchte Zeitreisen und die angucken. Das geht heute ja nicht. Die liegen im Tresor in der Staatsbibliothek. Also das Berliner Schloss ist kurioserweise einer der wiedererstandenen Bachorte. Man hätte sich gewünscht, dass man sich diesem Weltereignis dort auch ein kleines Denkmal setzt. Dasselbe gilt natürlich für das Potsdamer Stadtschloss, in dem Bach vor Friedrich dem Großen konzertierte. Er hatte ja auf diesen Termin schon länger gewartet, war schon 3 Wochen in Berlin, hat unter den Linden gewohnt und wurde dann endlich vorgelassen. Also es war nicht so, dass er praktisch in Reisekleidung aus Leipzig ankam. Mein Herr, der alte Bach ist gekommen, also da musste er schon warten und kriegte dann dieses vertrackte Thema vor. Aber immerhin, er durfte ja dann die Orgeln spielen, unter anderem Heiliggeistkirche. Naja, das ist heute ein Pflegeheim, da können wir leider nicht mehr zu Bach pilgern. Aber man kann sich schon auf Spuren Bachs in Berlin bewegen, ja.
Da kann man einiges erkunden. Was für Exponate Sie um diese Wiederaufführung der Matthäus-Passion zeigen in der Ausstellung. Das haben Sie ja eben schon so ein bisschen beschrieben. Was gibt es noch? Haben Sie noch ein, zwei Beispiele, was mich erwartet in der Ausstellung?
Wir gehen ein bisschen durch die Höhen und Tiefen der Bachfeste, haben natürlich auch sehr viele Programmhefte dort ausliegen. Aber was die Leute interessieren wird, ist, wie wurde Bach damals eigentlich gespielt? Und da haben wir doch drei Hörstationen mit Musikaufnahmen aus der Zeit. Und wer heute sagt, Bach wird doch viel zu schnell gespielt, der wird sich wundern. Der Eingangschor der Matthäus-Passion unter Siegfried Ochs und dem Philharmonischen Chor Berlin, so schnell habe ich den noch nie gehört. Das gleiche gilt für Wanda Landowskas italienisches Konzert. Da haben wir auch eine Aufnahme von 1907, die haben wir uns nicht gewagt zu bringen, weil die auf einer Edison-Walze ist. Das macht dann immer wuff, wuff, wuff. Man hört ganz wie auf der anderen Straßenseite. Sehr, sehr schnell. Und Wanda Landowska war ja dann auch für Berlin ganz wichtig. Sie setzte sich auf den Bachfesten der Bachgesellschaft durch mit ihren Ansichten, dass man Bach nur auf dem Cembalo spielen darf und war dann sehr erfolgreich, ist viermal gekommen, wurde erster Professor, muss man sagen, für Cembalo hier an der Königlichen Hochschule. Es gab vorher keinen Cembalo-Professor, ne? Also Berlin war damals die unangefochtene Bachstadt, das ist schon sehr schön. Ja, wir zeigen noch zwei kleine Trickfilme zu der Aufführung der Matthäus-Passion und der Entstehung der Brandenburgischen Konzerte. Also ich glaube, es ist insgesamt eine ganz amüsante Ausstellung.
Zum Hören und zum Sehen und viel zum Lesen. Nicht nur die Bachfeste feiern ja dieses Jahr, dieses Jubiläum mit 125 Jahren. Sie, Herr Hansen, sind auch seit genau 20 Jahren Leiter des Bachhauses in Eisenach. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück? Also Bach nimmt ja ganz, ganz großen Raum in Ihrem Leben ein.
Ja, ist erstaunlich, wie die Zeit vorbeigeht. Mhm. Also man ist ja dann immer unter Druck. Man plant für jedes Jahr eine neue Sonderausstellung und irgendwann merkt man, man hat 20-jähriges Jubiläum. Ich bin der neuen Bachgesellschaft, die ja nicht nur die Veranstalterin der ersten Bachfeste war, sondern die auch unser Museum gehört, sehr dankbar, dass ich diese Aufgabe weiterverfolgen darf. Und es gibt jedes Jahr Neues. Letztes Jahr kriegten wir diese große Schenkung von Musikinstrumenten aus Bergisch Gladbach, fast 500 Originalinstrumente. Dieses Jahr bin ich bei der Vorbereitung unserer eigenen Ausstellung zu 125 Jahre Bachfeste ab 4. Juni in Eisenach. Da bin ich erschlagen von dem ganzen Material, das mich gerade erreicht und was eigentlich in unser Archiv schon immer gehört hätte und jetzt wird gesammelt und das wird eine sehr, sehr bunte Ausstellung. Man ist da schon, ich sagte ja schon, demütig, wenn man das sieht.
Und ich höre durch, es gibt auch für Sie, Herr Hansen, nach so vielen Jahren Beschäftigung mit Bach immer noch was Neues zu entdecken?
Es gibt überall Neues und überall Lücken.
Also auf in den Kaiserflur im Berliner Dom, das muss ich Sie zum Schluss noch fragen. Der Kaiserflur, das ist ein besonderer Ort dort.
Ja, der ist normalerweise geschlossen und der führt dann zur Kaiserloge. Wer den Kaiserflur einmal sehen will, der kann natürlich dort auch nun dorthin.
Der Kaiserflur ist der Ort, zu dem man jetzt hingehen muss, um sich das alles zu erschließen. Und da gibt es eine Menge zu entdecken und zu lesen, zu hören und zu gucken. Herr Hansen, ganz herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Herzog.
Jörg Hansen, der Direktor des Bachhauses Eisenach, auf Radio 3. Sein Haus richtet diese Sonderausstellung im Berliner Dom aus, wie gesagt im Kaiserflur. Ohne Berlin kein Bach heißt sie und ist zu sehen bis zum 3. Mai. Heute seit 9.30 Uhr geöffnet bis 17 Uhr. Letzter Einlass ist immer eine Stunde vor Schluss, damit Sie noch genug Zeit haben, auch alles zu sehen oder zumindest einen Teil davon. Montag bis Freitag dann 9 bis 19, sonntags ab 12 Uhr. Und jetzt gibt es natürlich noch Musik von Bach bei uns, kam auch gerade im Gespräch vor. Das hier ist der dritte Satz aus seinem fünften Brandenburgischen Konzert. Thank you.